Heinz, ich habe auch eine Frage an dich. Glaubst du an Jesus?
Ja.
Bist du ganz sicher?
Ja.
Bist du mit Christus verbunden?
Ja.
Dann habe ich dir eine wirklich gute Nachricht. Und du musst das wirklich glauben, denn die Schrift sagt es, Heinz, du wirst nicht sterben. Du wirst nicht sterben. Was von außen hin irgendwann mal wie ein Tod aussieht, wird kein Tod sein. Nur scheinbar. Und das gilt für uns alle, die wir mit Jesus verbunden sind. Im Glauben, wir werden tatsächlich nicht sterben. Als ich zum ersten Mal so auf diese Aussage gestoßen bin, hat mich das schon etwas stutzig gemacht. Und je mehr ich drüber nachdenke, desto gewisser wird es mir, ich werde tatsächlich nicht sterben. Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Also wer an Jesus glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Es geht einfach gerade weiter. Er wird leben. Aber Jesus geht jetzt noch einen Schritt weiter. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Beziehungsweise im Griechischen ist da noch ein klareres, stärkeres Wort. Er wird auf keinen Fall sterben. Er wird niemals sterben. Bei Luther heißt es, glaube ich, er wird nimmermehr sterben. Er wird wirklich nicht sterben. Und ich möchte euch hineinführen in dieses Wort, weil wir es ganz ernst nehmen sollten. Es steht hier geschrieben. Wer lebt und an Jesus glaubt, wird tatsächlich nicht sterben. Was meint denn Jesus mit Auferstehung? Beginnen wir mal mit diesem ersten Satz: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Was meint Jesus mit Auferstehung? Es gibt immer noch das Missverständnis, auch bei den Christen, dass mit Auferstehung so eine Art Weiterleben, Weiterexistieren gemeint ist nach dem Tod. So eine Art Zwischenzustand. Mit Auferstehung ist aber sehr konkret die Auferstehung des Leibes gemeint. Woher wissen wir das? Wir müssen die Geschichte anschauen, in der Jesus dieses Wort gebracht hat. Dieses Wort von Jesus hat nämlich einen Rahmen. Da lag nämlich einer schon 4 Tage im Grab. Das war der Lazarus. Und es hieß von ihm: Meister, er stinkt schon. Da war einer wirklich tot. Und Jesus hat dann nicht zu Martha und Maria gesagt: Es ist doch nicht so schlimm. Er lebt doch weiter. Sein Geist ist gen Himmel geschwebt und ist jetzt bei meinem Vater im Himmel. Nein. Lazarus war im Grab. Dann hat Jesus dieses Wort zu Martha und Maria gesagt: Zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und nachher hat er sich vors Grab gestellt und hat gesagt: Lazarus, komuse! Und Lazarus kam heraus. Und da kam nicht so eine weiße, körperlose Gestalt herausgeschwebt und flog über die Köpfe der Hörer hinweg. Und alle haben sich erschrocken. Es ist ja schön, aber wir hätten uns doch etwas anderes vorgestellt. Nein, er stand auf. Er nahm eine aufrechte Position ein und spazierte heraus aus dem Grab. Und dann gab es nur noch eines: Die Binden mussten wieder abgewickelt werden. Nehmt ihm die Binden ab. So ist das. Und dann sagt Jesus aber noch etwas: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und hier geht er über das hinaus, was er gemacht hat. Bei Lazarus, der hat einfach seinen alten Leib wiederbekommen. Aber wir wissen natürlich, das war nicht von Dauer. Und Jesus sagt jetzt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Für die, die hier sprachlich interessiert sind, das ist ein sogenanntes Hendiadion, 1 mit 2. Etwas wird durch 2 Ausdrücke ausgedrückt: Auferstehung und Leben. Und bei Jesus gehört das zusammen. Es geht hier um das Leben vor Gott. Es geht um das ewige Leben. Es geht um das Leben in der Qualität einer persönlichen, zutiefst erfüllenden ewigen Gemeinschaft mit Gott. Diese beiden Dinge verbindet Jesus: Auferstehung und Leben. Das heißt, eine Auferstehung, die bedeutet, dass wir mit unserem Leib, als Menschen mit Jesus, mit unserem Vater zusammen sein werden. Von Geist zu Geist, von Leib zu Leib, von Seele und Seele. Der ganze Mensch hat mit dem ganzen Christus, Gottes Sohn und Mensch, Gemeinschaft. Das ist hier gemeint. Und dann sagt Jesus: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Was meint er damit? Er meint zunächst einfach mal, das eine ist vom anderen nicht zu trennen. Wo Jesus ist, ist die Auferstehung. Wo die Auferstehung ist, ist Jesus. Es gibt keine Auferstehung außerhalb von Christus. Dort, wo Christus ist, ist die Auferstehung. Wenn Jesus in dir lebt, dann ist die Auferstehung schon da. Wenn Jesus in dir lebt, dann ist die Auferstehung schon da. Ja, du bist sogar schon auferstanden. Und in dem Moment, wo du dieses alte Gewand ausziehst, ist es schon klar, die Auferstehung hatte schon längst stattgefunden. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Es bedeutet aber noch mehr. Jesus hat einmal gesagt, und das ist für mich ein ganz großartiger Vers: Ich habe die Macht, sagt Jesus. Ich habe die Autorität, die Macht, die Fähigkeit, das Leben zu lassen und das Leben wieder zu nehmen. Das ist die Macht Christi. Er hat freiwillig aus eigener Macht heraus das Leben gelassen. Er hätte das nicht müssen. Er hätte in jeder Sekunde, glaubt mir, in jeder Sekunde sagen können: Tschüss, wäre runtergespaziert vom Kreuz, hätte sich die Nägel aus den Händen und Füßen gezogen und hätte normal weitergemacht, sich selbst geheilt. Er hatte immer die Macht, das Leben zu lassen. Und er hat immer bestimmt, wann er es lässt. Jesus hat gesagt: Ich mache es. Ich lasse es jetzt von mir. Ich müsste es nicht, aber ich tue es. Aus Liebe zu meinem Vater im Himmel und aus Liebe zu seinen Geschöpfen. Und ich habe die Macht, es wieder zu nehmen. Als Jesus dann gestorben war, hat er sich das Leben wieder genommen. Natürlich aus den Händen des Vaters. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Aber er hat das Leben genommen, zurückgeholt, aus den Händen des Vaters. Wir müssen uns das so vorstellen: Der Vater ist zu Jesus gegangen und hat gesagt: Möchtest du es wieder? Ja, Vater. Und so stand er auf von den Toten. Weiter bedeutet dieses Wort: Ich bin die Auferstehung, dass Jesus der Erstling war. Er wird genannt der Erstling der Entschlafenen. Ein ganz wichtiges Wort. Er ist der Erste gewesen, der den Durchbruch ins Auferstehungsleben geschafft hat, der die Mauer des Todes durchbrochen hat. Wir müssen uns vorstellen, eine riesige Mauer, kilometerdick, tausende von Kilometern hoch, eine undurchdringliche Todesmauer. Und Jesus hat sie durchbrochen. Und was ist jetzt in der Mauer? Was ist da jetzt? Ein Loch. Eine Tür. Und sie ist so breit, dass auch der, der heute Morgen von uns allen am meisten wiegt, ohne weiteres da durchkommen kann. Es heißt aber noch mehr. Einmal drüben auf der anderen Seite stirbt Jesus nicht mehr. Wir wissen aber, heißt es in Römer 6, dass Jesus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Er hat keine Macht mehr über Jesus. Er wird nie mehr sterben, nie mehr. Und noch ein letzter Punkt zu dieser Frage: Was heißt es, wenn Jesus sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben? Es bedeutet, dass Jesus die Quelle der Auferstehung ist. Wir müssen uns vorstellen, dass das Auferstehungsleben von Jesus fließt wie ein gewaltiger Strom. Und jeder, der hineingeht in diesen Strom, jeder, der mit Jesus Kontakt aufnimmt, bekommt dieses Auferstehungsleben. Jesus ist die Quelle. Von ihm geht das aus. Ich bin die Quelle der Auferstehung. Und jetzt verstehen wir natürlich besser, dass Jesus dann sagen kann, wer lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben. Wer sich an Jesus angeschlossen hat, wer an ihn angedockt hat, sein Leben ihm ganz anvertraut hat, der kann nicht mehr sterben. Es ist kein wirklicher Tod mehr. Es ist keine Trennung mehr von Seele und Leib. Es ist kein Dahinvegetieren mehr im Totenreich als körperloser Geist. Es ist der sofortige Durchbruch zur Auferstehung. Darüber könnte ich jetzt viel sagen, aber ich lasse es mal bei zwei Stellen, die ich euch vorstellen möchte. Die erste Stelle, da sagt Paulus, das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Und wenn das Sterben ein Gewinn ist, dann ist es kein Sterben mehr, oder? Dann hat es noch den Namen Sterben, aber es ist kein richtiges Sterben mehr. Ich werde aber von beiden bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn das ist weit besser. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Und ich muss sagen, früher habe ich mir immer vorgestellt, dass irgendwie so ein Teil von mir, so irgendwie so mein Geist bei Christus ist. Und das ist natürlich schon ganz gut. Aber die Bibel meint hier viel mehr und das zeigt die nächste Stelle. Denn der Herr selbst wird herabkommen vom Himmel. Das ist die Entrückung, die erste Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Und es ist eindeutig, hier ist die leibliche Auferstehung gemeint. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Und das fällt auf. Im Griechischen steht beide Male dieselbe Präposition bei, zusammen mit, in der Nähe von. Nach dem Tod bei Christus, nach der Auferstehung beim Herrn. Und ich kann keinen Unterschied feststellen zwischen Christus und Herr. Es sind beides Bezeichnungen unseres Herrn. Christus bedeutet der Gesalbte und Herr bedeutet Kyrios, der Herr über Himmel und Erde. Wenn wir uns das so anschauen, kommt uns das etwas merkwürdig vor. Ja, was ist denn nun? Was ist denn nun die Auferstehung? Ist die Auferstehung, wenn ich sterbe? Oder ist die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt? Nachdem ich hunderte oder Jahre oder mehrere Jahre oder vielleicht nur ein paar Wochen, je nachdem, im Grab gelegen habe. Das ist typisch unser menschliches Denken. Die Bibel denkt nicht in den Kategorien. Die Bibel spürt und weiß, es gibt eine Ewigkeit, wo die Zeit ganz anders läuft. Tatsache ist, wenn wir diese beiden Stellen miteinander vergleichen, beziehen sie sich auf dasselbe Ereignis. Paulus spürte und wusste, wenn ich sterbe, bin ich bei Christus und zwar als ganzer Mensch. Wer lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben. Und die Trennung von Seele und Leib, das Leben als Geist ohne Körper, ist für die Bibel kein Leben. Für die Griechen vielleicht, aber für die Bibel gibt es nur den ganzen Menschen. Und damit, um euch ein bisschen zu helfen, das etwas besser zu verstehen, möchte ich euch ein Denkmodell vorführen. Wir haben jetzt hier unsere Geschichte. Die hat bei Adam begonnen, bis zur Wiederkunft Christi. Da läuft die Zeit ab, 2. Jahrtausend, 1. Jahrtausend, dann kam Christus, 1. Jahrtausend nach Christus, 20. Jahrhundert und irgendwann kommt die Wiederkunft Christi. Ist das klar? Das ist, da leben wir. Wir leben alle. Heute Morgen leben wir irgendwo hier, dort leben wir. Okay, aber das ist unsere Zeit. Und wir dürfen natürlich nicht den Fehler machen, einfach zu glauben, dass in der Ewigkeit die Zeit genauso läuft. Also wenn hier eine Sekunde vergangen ist oder ein Jahrhundert, sind drüben selbstverständlich auch 100 Jahre vergangen. Das ist natürlich unsinnig. Das ist ein ganz anderer Bereich, die Ewigkeit. Also wir sehen, hier läuft die Zeit so und in der Ewigkeit läuft die Zeit aber anders, in eine andere Richtung. Ich habe mal jetzt Millionen von Jahren aufgeschrieben, ob wir überhaupt dann noch so messen nachher. Das weiß ich nicht. Ich war noch nicht drüben. Ich bin aber in meinem Geist schon drüben. Und wir sehen, dass Christus aus der Ewigkeit rübergekommen ist und hier geboren wurde. Und nachher, wenn er wiederkommt, kommt er auch aus der Ewigkeit, kommt er und tritt wieder ein in die Zeit. Aber diese Ewigkeit um unsere Zeit herum, wie dort die Zeit läuft, wissen wir nicht. Und hier jetzt meine Vermutung. Ihr seht das Weiße hier, das ist die Todeslinie. Gell? Könnt ihr das sehen? Adam hat irgendwann mal die Todeslinie überschritten. Und die Menschen im zweiten Jahrtausend, im ersten Jahrtausend, auch Christus hat die Todeslinie überschritten. Und auch wir, wenn wir sterben, bevor Jesus wiederkommt, werden die Todeslinie überschreiten. Aber dies hier, hinter der Todeslinie, da hört unser Zeitlauf auf. Das heißt, es kann sehr gut sein, ich trete durch die Tür in die Ewigkeit und plötzlich treffe ich den Elia und sage, Elia, hallo! Und er sagt mir, Jens, weißt du was? Das war großartig. Ich bin eben gerade mit meiner goldenen Kutsche angekommen. Wir werden große Überraschungen erleben. Auf jeden Fall möchte ich euch durch dieses Bild einfach zeigen, dass es sehr gut sein kann, dass wir alle gleichzeitig drüben ankommen. Das heißt, in dem Moment, wo ich über die Schwelle des Todes hinübergehe, kommt Jesus wieder, weil die Zeit aufgehoben ist. Mein Körper hier unten, das ist diese Zeit. Da modert etwas im Grab, das stimmt. Aber das ist natürlich nur bezogen auf diesen winzig kleinen Raum von unserer Raum und Zeit. Drüben sieht es natürlich ganz anders aus. Dazu noch einige Illustrationen, um euch zu zeigen, um euch wirklich zu zeigen, dass wir nicht sterben werden. Ihr alle wisst, was eine Kastanie ist. Und jetzt beginnen die zu wachsen, die Kastanien. So kleine grüne Bällchen und im Sommer sind sie dann prallgrün und saftig und frisch und man denkt, ah, interessante grüne Früchte. Und dann werden sie welk und schrumpelig. Und irgendwann kommt ein Sturm und die Kastanie fällt vom Baum. Und dann geht's erst richtig los. Dann gibt sie nämlich die eigentliche Frucht frei. Die Schale fällt ab. Jetzt stirbt die Kastanie oder stirbt sie nicht, wenn sie vom Baum fällt? Stirbt sie? Natürlich stirbt sie nicht. Die fängt erst an. Dann kann man alles Mögliche machen mit diesen schönen Kastanien. Ein anderes Bild ist das Bild vom Schmetterling. Die Raupe verpuppt sich, wird gefangen und man denkt, die arme Raupe. Und es stimmt, die Raupe hört auf zu existieren. Nachher gibt es keine Raupe mehr, aber dafür gibt es den Schmetterling. Also in Wirklichkeit stirbt die Raupe nicht, sie wird nicht zerquetscht. Sie verpuppt sich nur und tritt ein in eine andere Existenz. Oder ich denke, in einer Situation, die für andere Menschen wie ein Sterben aussieht, werden wir einfach unser altes Kleid ausziehen. Dieses alte, brüchig gewordene Kleid, das werden wir endlich abziehen und darunter wird das neue Kleid zum Vorschein kommen, in unvorstellbarem Glanz. Unzerstörbar, unzerreißbar, unbefleckbar und es muss nie mehr gewaschen und gebügelt werden. Hausfrauen, ihr könnt euch Frauen freuen. Ja. Es ist kein wirklicher Tod. Es ist nur das Ausziehen des alten Leibes. Und darunter wird offenbar, dass das neue Kleid schon längst angezogen ist und immer schöner geworden ist. Ein weiteres Bild ist, der Tod ist wie ein kleiner dunkler Flur mit zwei Türen, Tod und Leben. Wir gehen rein, links ist die Tür zum Tod, da gehen wir vorbei, rechts ist die Tür zum Leben und wir spazieren gerade durch einen kleinen dunklen Flur ins Leben hinein und merken plötzlich, ey, wir haben einen neuen Leib. Wir sind auferstanden. Der Tod ist kein Ozean. Kein dunkler Ozean, wo wir hineinplumpsen und dann kommen wir nie mehr ans Ufer. Ohne Christus ist es so. Ohne Christus ist letztlich der Tod ein Ozean, in dem ich herumschwimme und nicht mehr rauskomme. Es gibt kein Ufer mehr. Ich komme da nicht mehr raus. Aber wenn ich mit Christus verbunden bin, dann ist der Ozean ein Fluss, den ich durchschreite. Deswegen haben auch die, in den Spirituals kommt immer wieder der Jordan vor, als der Todesfluss, aber einen Fluss durchschreite ich. Und ich habe euch noch einen Auszug aus der Pilgerreise hingelegt, müsst ihr unbedingt nachher mitnehmen und heute Nachmittag oder heute Abend euch vorlesen. Herzerfrischend, wie diese beiden Pilger, hoffnungsvoll uns Christ, am Schluss an den Jordan kommen und zuerst sind sie ein wenig erschrocken und dann spazieren sie, gehen sie durch den Jordan, das Wasser ist nochmal ziemlich kalt, das stimmt, aber sie kommen beide ohne weiteres durch. Sie gehen einfach durch ans andere Ufer und dort oben ist dann das neue Jerusalem. Und wenn die letzte Phase deines Lebens dunkel und kalt sein wird, dann denk doch an das Wort aus Jesaja 43. Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht. Denn ich habe dich bald erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich, der Heilige Israels, bin dein Retter. Und das ist ein ganz, ganz schönes Bild. Der Tod kann nochmal, der Sterbeprozess, so müsste man sagen, kann nochmal heiß sein. Es kann nochmal eine Flut sein, aber sie wird uns nicht überfluten. Sie wird uns nicht ertränken. Die Flamme wird uns nicht verbrennen. Wir werden durchgehen, es hinter uns lassen. Der Tod kann uns nicht mehr halten. Ist nicht mehr möglich. Und deswegen, denke ich, können wir diese Botschaft von ganzem Herzen annehmen. Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Glaubst du das? Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Seitdem mir das so klar geworden ist, ist für mich der Tod weit weniger bedrohlich. Weil ich einfach weiß, der Tod ist nichts weiter als eine Tür. Ich gehe durch und bin in meinem neuen Leib bei Christus. Sehe ihn mit den leiblichen Augen, sehe ihn als Gott, sehe ihn als Mensch. Und so haben wir von Mensch zu Mensch, von Bruder zu Bruder Gemeinschaft. Und das wird wunderbar sein. Und wenn irgendjemand von Ihnen diese Frage nicht wirklich geklärt hat, habe ich bei Jesus angedockt? Bin ich an Jesus angeschlossen? Bitte, es ist die wichtigste Frage in unserem ganzen Leben. Denn wer an Jesus angedockt ist, hat Teil an seiner Auferstehung. Der wird nicht mehr sterben. Wer nicht an Jesus angedockt ist, wird sterben. Er geht durch die Tür und muss dann links hinein in die Finsternis, in diesen Ozean des Todes. Und er wird nicht leben vor Gott und nicht einen Herrlichkeitsleib bekommen. Aber wir, die wir an Christus angeschlossen sind, für uns gilt, wir werden nicht mehr sterben. Amen.